Der D-Book Podcast vom Malteser Hilfsdienst.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des D-Book Podcasts. Und wie man vielleicht am Intro schon festgestellt hat, ist tatsächlich nicht Uta Maria Santop hier vor meiner Nase, sondern Frau Veronika Lechner. Hallo.
Hallo.
Jetzt sind wahrscheinlich die meisten Leute verwirrt. Was zum Kuckuck, warum und wieso? Wer redet denn da mit mir?
Wo ist Uta?
Genau. Ja, wo ist Uta?
Genau, Uta Maria Santop ist noch da im Gewaltschutz. Allerdings seit Mai bin ich zu 90% auf der Stelle Multiplikatorin zu Gewaltschutz und Uta widmet sich vorrangig anderen Aufgaben bei den Maltesern. Ja, und genau, wie gesagt, seit Mai 2021 bin ich neu dabei.
Sehr gut. Wie war es denn bisher? Ich meine, Mai, es ist ja jetzt mittlerweile Januar quasi 2022. Da sind Sie ja doch schon ein paar Monate unterwegs. Was ist denn so vielleicht in diesen Monaten das gewesen, wo Sie sagen, meine Güte, das ist mir im Kopf geblieben?
Ganz viel. Also den Job zeichnet aus, dass es so sehr vielschichtig ist, sehr viele Themen, sehr viele Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, sehr viele Ideen. Was mir im Kopf geblieben ist, ist, glaube ich, ein Beratungsgespräch besonders, wo ich so das Gefühl hatte, da kann ich mein Wissen gut anbringen und kann aber auch viel mitnehmen. So, also ein Beratungsgespräch in einer Gemeinschaftsunterkunft und woraus sich wahrscheinlich auch dann nochmal eine weitere Zusammenarbeit ergeben wird. Und ja, wo das so, wo auch das Gegenüber irgendwie so dankbar war, also die Heimleitung, dass mal jemand da ist, mit dem man auch mal irgendwie so den Alltag besprechen kann und so vor Ort, weil viele Unterkünfte, viele Kommunen dann nochmal eine Ebene höher fühlen sich, glaube ich, oft so ein bisschen alleingelassen auch, oder jeder wurschtelt so ein bisschen so auch vor sich hin. Es ist ein sehr stressiger Alltag vor Ort in den Unterkünften und da habe ich also quasi die Funktion für Austausch sorgen zu können so und für Vernetzung, ja.
Und das ist quasi so ein bisschen auch das, wo Sie sagen, das bedeutet D-Book, das bedeutet Gewaltschutz für Sie.
Ja, Gewaltschutz bedeutet sehr viel Verschiedenes, würde ich sagen. Also genau, ich habe auch am Anfang jetzt schon auch, wie man so sagen kann, wie ein Schwein ins Uhrwerk erstmal so ein bisschen geguckt, wie viele verschiedene Themen da eigentlich dranhängen. Genau, also im Kern bedeutet Gewaltschutz eben, dass man besondere Schutzbedarfe, besonders schutzbedürftige Gruppen erkennt und geeignete Maßnahmen umsetzt für ihren Schutz. Also unter der Gruppe der Geflüchteten so. Und das ist auch mittlerweile auf einer rechtlichen Grundlage. Und es geht eben darum, das umzusetzen. So. Und konkret aber oder weitergedacht ist natürlich eigentlich das Ziel, dass man eben nicht nur Gruppen wie jetzt zum Beispiel Frauen oder Kinder oder auch LSBTIQ-Personen, also Lesben, Schwul, Inter, Trans- und queergeschlechtliche Personen, dass man irgendwie nur dann eingreift, wenn es brennt oder so, wenn Intervention gefragt ist, sondern im besten Falle natürlich das sehr weit denkt, also sehr präventiv auch oder eben so, dass man möglichst nicht die ganze Zeit mit dem Finger auf eine Gruppe zeigt und sagt, ja, ihr habt doch das Problem oder ihr seid die Schwachen oder so oder ihr seid so. Also deswegen eigentlich Gewaltschutz bedeutet für mich, dass es eigentlich eben keine so eine Orchideendisziplin ist, so was bei den Unterkünften jetzt noch so am Rande dazukommt, sondern zielt eigentlich im Kern darauf, dass Leute, die hier Schutz suchen bei uns, also Asylsuchende in ihren Bedarfen unterstützt werden. Und zwar halt genau in der Hinsicht, dass halt 3/4 der Ankommenden hier der Asylsuchenden, so sagt man, von Gewalt betroffen waren oder sind oder Gewalt erfahren haben, die in ihren Bedarfen zu unterstützen. Und das kann halt sehr viel Verschiedenes dann bedeuten. Also zum einen, dass man zum Beispiel geflüchteten Kindern, da wären wir beim Thema Kinderschutz, ihre Rechte erklärt und sie stark macht. Also das ist was, was über den jetzt konkret Interventionen, Kindeswohlgefährdung oder so weit hinausgeht. So. Oder auch zum Beispiel, indem man Kommunen unterstützt bei, wie können sie Qualität reinbringen in eine Ausschreibung für Unterkünfte. So. Also das sind alles so Aspekte, die für mich den Gewaltschutz tangieren und die jetzt über diese enge Definition, so ja, wir müssen halt bestimmte Gruppen so schützen in Akutsituationen, da nochmal drüber hinausgeht.
Das ist ja auf jeden Fall sehr, sehr vielschichtig, so wie Sie es eigentlich auch schon gesagt haben, ne?
Ja, genau.
Wie kommt man denn auf das Thema? Was haben Sie denn vielleicht, auch vielleicht studiert, um dann in diese Richtung dann gehen zu können?
Also, ich bringe so mit für dieses sehr vielschichtige Thema, dass ich eigentlich auch eine ziemliche Quereinsteigerin bin. Also ich bin von der Ausbildung her oder vom Studium Sozial- und Geisteswissenschaftlerin und war unter anderem auch im Kulturbereich tätig und dann aber 2015/16 in Erstaufnahmeeinrichtungen als Betreuerin und habe da quasi halt vor Ort das mitbekommen, wie es in so einer geflüchteten Unterkunft zugeht. Und als ich jetzt dann wieder mit Unterkünften zu tun hatte, also gerade auch mit Erstaufnahmeeinrichtungen, war ich schon sehr erleichtert zu sehen, dass sich seitdem da schon auch einiges getan hat hinsichtlich Gewaltschutz, hinsichtlich einer Qualität und Professionalität der Mitarbeiter. Und genau, das andere, also was ich noch gemacht habe, war dann noch in der stationären Jugendhilfe, eben auch quereinstiegsmäßig und habe dort mit UMAs, also unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, gearbeitet. So, das ist so das, weswegen ich quasi schon auf den Geflüchtetenbereich so fokussiert war. So, genau, und bin dann jetzt hier im Gewaltschutz gelandet.
Und dann haben Sie sich quasi so ein bisschen umgeschaut ich fand den Ausspruch gerade schön, wie das Schwein ins Uhrwerk.
Kennen Sie das nicht?
Nein, tatsächlich nicht, das sagt mir nicht.
Eine Professorin hat den Spruch ab und zu mal gesagt, ja genau, wie ein Schwein ins Uhrwerk, ja.
Das finde ich sehr lustig. Ich kenne nur wie Mike, wenn es blitzt oder wie ein Auto gucken. Könnte vielleicht auch passen.
Na, ich war jetzt vielleicht nicht so verdutzt, weil ich ja schon auch irgendwie was mitbringe, aber es war schon, ich habe schon verstanden, dass sich eigentlich also sehr viele Themen da anbieten. Und das ist schon auch was mir, glaube ich, liegt. Also, dass es halt eigentlich ein Bereich ist, der niemals stillsteht. Es entstehen auch immer wieder neue Bedarfe, immer neue Herausforderungen, immer neue Themen. So, und auch, dass es eben so von den Formen recht vielschichtig ist, dass es liegt mir auch relativ so, dass es viel zu tun hat mit so einem Theorie-Praxis-Transfer und von der Praxis zurück in die Theorie und dass man mit vielen verschiedenen Leuten eben kommuniziert. Und ja, ich glaube, das passt schon auch so zu dem, was ich so davor gemacht habe. Genau.
Wie sind Sie denn dann aber konkret zu den Maltesern gekommen?
Die kurze Antwort wäre jetzt durch Ihren Podcast.
Was? Ernsthaft jetzt? Naja. Oh, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen über. Ich glaube, Sie hatten es mir schon mal gesagt, aber jetzt bin genau. Ich gerade nochmal verwirrt.
Also das ist jetzt so die schöne Kurzversion. Ich kann das schon sagen. Also es stimmt halt. Ich hatte mich schon beworben und habe mich dann quasi, das ging dann irgendwie total schnell mit dem Bewerbungsgespräch und sollte dann gleich am nächsten Tag stattfinden oder so. Und dann habe ich mir in Vorbereitung die schönen Podcast-Folgen mit Uta Maria Santup angehört. Und ihn. Und dann habe ich die Stelle bekommen. Und deswegen kann man schon sagen, durch den Podcast bin ich bei den Maltesern gelandet. So.
So, das heißt also, wer ein Jobangebot haben will, hört mehr genau. Podcasts.
Ja.
Thematische Podcasts. Das finde ich schön. Das ist tatsächlich so ein bisschen in dieser Podcast-Bubble, in der ich auch so manchmal drin stecke, tatsächlich so ein Ding, dass man halt sagt, man kann sich vielleicht auch über Themen informieren oder man informiert als Podcaster andere über bestimmte Themen, die dann wiederum, auch wenn es so Inselthemen ist, also D-Book ist jetzt, wenn wir da jetzt auf die Straße gehen würden und fragen, hey Mensch, es gibt Gewaltschutz für Flüchtlinge oder Geflüchtete, die würden einen angucken wie so ein Auto, ne? Jetzt haben wir es wieder, und würden sagen, wissen wir nicht. Und so haben wir quasi damit auch so ein bisschen erstens A, eine Bildungslücke geschlossen und auch für ein, ich will es nicht sagen, so für ein Thema im Schattendasein informiert, aber so in die Richtung. Es ist halt, wie gesagt, nicht so allerwelts bekannt jetzt wie, weiß nicht, irgendwelche Musikerinnen oder sowas.
Das stimmt. Ja.
Genau.
Das ist vielleicht auch nicht so unterhaltsam wie jetzt die neueste Show von Beyoncé oder so. Aber.
Ja. Wenn man Beyoncé mag. Aber das ist
jetzt nochmal ein anderer Podcast.
Genau, genau. Kommt in den nächsten Folgen. Vielleicht nochmal vor oder wir lassen es bleiben. Wie wurden Sie denn eingearbeitet? Also ich weiß, dass Uta so in der, also ich will nicht sagen in der Schwebe war, aber sie hat Sie wohl noch ein kleines Stückchen begleitet.
Die hat mich ein großes Stückchen begleitet und das war auch für diese Komplexität von Wissen und Aufgaben und Sachen, die an diesem Feld dranhängen und auch hinsichtlich der Tatsache, dass sie halt da sich jetzt ein großes Netzwerk auch schon aufgebaut hatte, total sinnvoll. Und das ist auch nach wie vor so, also dass wir regelmäßig im Austausch sind und dass sie eben zu einem kleinen Stundenteil auch noch auf der Stelle Gewaltschutzmultiplikatorin auch noch ist. Und genau, deswegen geht es auch noch weiter. Und also die Einarbeitung war sehr gut dadurch. So, ich hatte quasi einerseits ein bisschen die Herausforderung, dass ich in so ein auf Hochtouren laufendes Projekt eingestiegen bin, so mitten im Jahr. Zu Beginn war auch noch nicht ganz klar, wie lange das Projekt eigentlich weitergehen würde. Also jetzt läuft es auf jeden Fall noch bis 20, also das dieses Jahr ist 2022, aber als ich angefangen hatte, war erstmal davon die Rede, dass es nur bis Ende 2021 geht. Und genau, da hat also Uta, war das dann total gut, dass sie mich so viel eingearbeitet hat und dass eben auch schon so viel da war, so an Wissen und an Netzwerk und so weiter. Ja, also davon habe ich total viel profitiert. Und der andere wichtige Player, der mich für meine Einarbeitung, der im zumindest anderen Malteser-Podcast schon eine Rolle gespielt hat, ist der Rainer Schumacher, quasi mein Referent, mit dem ich angesiedelt bin in der Flüchtlingshilfe. Und der hat sich viel gekümmert um die ganzen Malteser-bezogenen Sachen, die man ja auch erstmal lernen muss, wie funktioniert der Kopierer, wie gehen die Passwörter und so weiter. Ja, also das war so die Einarbeitung. Und sonst aber würde ich sagen, das ist auch noch nicht total abgeschlossen. Also das ist eine vielleicht ein bisschen so wie, ja, wie ich dachte gerade, wenn Sie irgendwie jetzt gerade als Podcaster so einen direkten Output sehen, wenn jemand sagt, hier, durch dich habe ich die Stelle bekommen, das ist halt, was man vielleicht sonst auch nicht so kriegt, weil man vielleicht auch nicht so richtig weiß, was passiert dann mit dem Podcast oder was macht es mit den Leuten. So ist es beim Gewaltschutz eigentlich auch. Man regt viel an, viele Prozesse, man ist mit vielen Leuten in Kontakt. Also man versucht auch so Themen zu setzen und das dauert aber lang und auch, also man lernt da auch stetig dazu, so.
Das ist so ein bisschen wie auch bei meinem Beruf als Erzieher. Man kriegt halt für die ersten 4 Jahre in der Grundschule nicht mit, was man wirklich geleistet hat, sondern das kriegt man dann erst mit, wenn dann in der 8. Klasse plötzlich Bewerbungen eintrudeln mit Sätzen wie, ich habe die Hortzeit sehr gut in Erinnerung und möchte deswegen mein Praktikum hier machen. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut.
Ja, das könnte sein, ja. Also genau, nur, dass vielleicht der Unterschied ist, auch nochmal zu dem, was ich jetzt mache, dass wir schon sehr viel halt auf der Strukturebene sind oder auch, also genau, Mitarbeiter zu schulen für verschiedene Themen und Themen zu setzen und ja, was wir eben, mit wem wir nichts zu tun haben, ist halt mit Geflüchteten zum Beispiel vor Ort oder so.
Ja, ach so, also Sie sind quasi ja dann eher für die administrativen Tätigkeiten zuständig. Also das quasi ein Flüchtlingsheim quasi läuft, wie es soll.
Ja, administrativ kann man vielleicht auch nicht sagen. Es ist schon sehr praktisch auch so. Zum Beispiel, genau, Uta hatte, glaube ich, in einem der Podcasts auch mal das Beispiel genannt, so, ja, zum Beispiel einen Kontakt zu vermitteln, wo man WLAN-Anschluss herkriegen könnte für die Unterkunft. Also das ist ja dann schon auch was sehr Praktisches, aber
was sehr Konkretes auch, ja.
Sehr konkret auch, aber dann natürlich auch bei konkreten Herausforderungen, konkreten Problemen, konkreten ja, zu überlegen, ja, wer könnte, welche Fachberatungsstelle zum Beispiel könnte bei einem Fall von häuslicher Gewalt jetzt eingebunden werden, wo ist die nächste Täterberatungsstelle, ja, was gibt es schon im Bereich Sucht, was und so weiter, ja.
Wie ich auch merke, ist, sie brennen richtig für den Beruf. Also das ist so ihr Ding. Was ist denn ihr innerer Antrieb? Wo sagen Sie, was war denn so vielleicht auch ihr Schlüsselmoment, wo Sie sagen, Mensch, meine Güte, das will ich jetzt machen?
Also ja, das freut mich sehr, dass Sie das sagen. also Ja, ein Schlüsselmoment war was, was genau auch nicht so richtig in den Kern zielt von dem Buch, den ich gerade beschrieben habe, nämlich dass wir so auf mit dem Personal arbeiten aus auf der kommunalen Ebene oder auch in den Heimen vor Ort, also in Form von Beratung oder auch in Form von Schulungen oder so zu verschiedenen Themen, sondern also mein Schlüsselmoment war sehr untypischerweise für diese Arbeit mit einer Gruppe von Geflüchteten. Das hatte eine Kollegin organisiert von mir, die eben eine der anderen acht DEBUG-Kolleginnen, Multiplikatorinnen sind im Bundesgebiet. Und das war quasi ein Treffen mit den ganzen DEBUG-Kolleginnen und quasi der deutschlandweiten Gruppe von Queer Refugees, also das ist quasi vom Lesben- und Schwulenverband so eine Gruppe, Aktivistengruppe, die sich gegründet hat aus Geflüchteten in den Unterkünften, die eben lesbisch oder schwul sind oder trans. Genau, und da war es halt so, dass das schon sehr verrückt war, dass ja ich eigentlich so quasi die Statistik kenne und das, was man tun muss und dass man irgendwie, damit die Gruppe gut geschützt ist in den Unterkünften, dass man möglichst irgendwie Flyer auslegen muss und ihnen Beratungsangebote machen muss und dass das aber ein sehr sensibles Thema ist, weil natürlich so ein Outing auch gefährlich sein kann oder viele davor auch sich scheuen oder auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Genau, also das weiß ich alles so in der Theorie und dafür arbeite ich auch quasi im Alltag, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sensibilisieren. Und dann war es aber doch noch mal irgendwie ein bisschen wie so ein Kübel kaltes Wasser ins Gesicht, tatsächlich konkrete Leute und konkrete Geschichten zu hören und zu sehen und zu verstehen, ja, okay, für solche Leute, die teilweise ja doofe Sachen auch vor Ort in Unterkünften erlebt hatten so und da nicht genug geschützt waren, für solche Leute mache ich das halt und versuche das besser zu machen irgendwie. So, deswegen war das ein Schlüsselmoment.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade wenn es immer lebensnäher wird und man Betroffene sieht und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, tatsächlich, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, kann ich sehr gut nachvollziehen, ja.
Ja, also ich bin schon auch echt gern auf dieser strukturellen Ebene oder zum Beispiel jetzt so von Seiten der Kommunen wird oder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden auch immer mal wieder so Themen an uns herangetragen, wo dann irgendwie klar ist, okay, das ist jetzt gerade ein Thema, das treibt da die Fachwelt vor Ort eben in den Unterkünften eben um. Und das versuchen wir dann, also Uta und ich, dann irgendwie umzusetzen, zum Beispiel in Form von einem Seminar so. Oder auch in der Form von einer Handlungsempfehlung, vielleicht mal was zu schreiben oder so auch. Und also das ist eher so was Strukturelles so. Und das mag ich schon auch sehr gerne, weil es ja auch, weil ich das schon auch cool finde, so jetzt nicht nur so an so einem Einzelfall dran zu sein, sondern auch zu versuchen, so längerfristig so Strukturen zu verändern. Aber ja, ich hatte dann so in dem Moment mit den Queer Refugees das Gefühl, dass es so ganz gut ist, wenn man manchmal auch so beides hat.
Wenn Sie nicht gerade an Ihre Arbeit denken, was machen Sie denn so in Ihrer Freizeit?
Ach, alles Mögliche.
Alles Mögliche. Bergsteigen.
Ja, ist in Sachsen leider ein bisschen schwierig.
Was? Elbsandsteingebirge geht doch, dachte ich.
Ja, im Elbsandsteingebirge, ja, aber wenn man so groß ist es jetzt ja auch nicht. Doch, also tatsächlich gerne spazieren gehen und auch joggen gehen und ja, auch halt raus in die Natur gehen auch so. Ja, ansonsten ist es schon sehr wichtig, auch den Ausgleich zu haben, dann eben in engen privaten Beziehungen und Freundschaften. Gerade wenn man einen Job hat, der viel Hirnschmalz und auch viel Engagement und viel von einem fordert. So.
Das waren doch perfekte Abschlussworte, auch der viel fordert. Von daher recht herzlichen Dank für diese Folge. Wir hören uns aber auch noch in einer zweiten Folge, worum es da aber geht. Wissen wir schon, verraten wir hier aber noch nicht. Von daher recht herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Super, dann bis bald.